Es ist jetzt wieder soweit. Das kann weitergehen. Diesmal aus dem Büchlein Ich bin du Quadrat. Was bedeutet wirkliches Lernen? Viel Spaß dabei. Es geht in diesem Kapitel nicht um die geistlosen Schwätzer, die sich selbst Lehrer zu nennen pflegen, aber auch nicht um die geistlosen Nachplapperer, die sich Schüler nennen, sondern um Lernen als Ding an sich. Ich denke mir hier und jetzt ein naturwissenschaftliches Buch aus. Auf dem Umschlag werden zwei Autoren angegeben. Einer ist Physiker, Professor Doktor. Der andere Mathematiker und Arzt, Professor Doktor Doktor. Ich zitiere wörtlich. Ein menschliches DNA-Molekül würde lang ausgestreckt eine Länge von fast 2 Metern haben. Sehen können wir es allerdings nicht, denn es wäre gleichzeitig nur 7 Trillionstel Zentimeter dick. Dieses Molekül ist im Kern jeder menschlichen Zelle in Form eines eng zusammengerollten Knäuels auf unvorstellbar engen Raum eingepfercht. Um sich so klein zu machen, dreht sich der Doppelstrang zunächst einmal wie eine Spiralfeder zusammen. Man spricht von einer Doppelhelix, die dann ihrerseits wieder so lange gedreht und gewendet werden, bis sie zu einem winzigen Knäuel zusammengerollt sind. Auf einem einzigen DNA-Molekül befinden sich beim Menschen etwa 3 Milliarden Basenpaare als kodierte Information. Wollte man sie auf Papier auflisten, könnte man etwa 200 Telefonbücher mit je 1000 Seiten füllen. Die Gesamtinformation dieser gewaltigen Informationsspeichers ist natürlich viel zu groß, um sie auf einmal erfassen oder gar interpretieren zu können. Sehen wir zuerst, wie es die Zelle macht. Die im Zellkern liegende DNA teilt sich also, wie gesagt, in kleine Bruchstücke auf. Bla, bla, bla. Was fällt mir spontan dazu ein? Zuerst einmal, dass ich mich mein ganzes vermutetes normales Leben lang mit solchen, wenn man es auch nur auf den Zeilen zu hören versteht, materialistischen wissenschaftlichen Schwachsinn selbstgeistig gefüttert und zwangsläufig auch daran orientiert habe, weil ich diese Art von Wissenschaft für das Maß aller Dinge hielt. Mehr noch, ich habe mich mit solchen Pseudowissen, das ich mir aus Büchern und vor allem aus seriösen Zeitschriften angeeignet habe, auch noch gebürstet und bin mir dabei ganz toll vorgekommen, weil ich so gescheit bin. Wie oft habe ich den intellektuellen Lehrmeister und Besserwisser raushängen lassen und habe anderen zu erklären versucht, wie die Wirklichkeit hinter der Welt, die wir sehen, beschaffen ist. Zumindest wie ich sie selbst glaubte, dass sie so ist, weil ich das so gelesen habe. Es waren immer nur die Wahrheiten anderer, an die ich dogmatisch glaubte. Alles, was ich zu wissen glaubte, die vielen Dinge, Phänomene und Personen, habe ich nie wirklich selbst erlebt, sondern ich kannte sie nur vom Hörensagen, zum Beispiel die DNA. Ich glaubte bisher immer nur an Daten, aber nie an wirkliche Fakten. Ich glaubte es, weil meine persönlichen geistigen Vorbilder, die ich alle ebenfalls nur aus Büchern kannte, ja angeblich weltweit anerkannte geistige Kapazitäten waren, die in den Büchern, die ich las, die apodiktische Wahrheit in meinem vom Materialismus geblendeten Bewusstsein genauso erklärten, wie sich ein Materialist seine Wahrheit in seinem dogmatischen Glauben eben selbst einredet. Auch diese Wahrheiten, die ich mir beim Lesen eigentlich immer nur selbst eintrichterte, erschienen mir, umso mehr ich diese Daten in Zusammenhängen als Wahrheit betrachtete, auch immer logischer und damit auch immer einleuchtender. Jedes logische System erscheint einem selbst unausbleiblich logisch, wenn man dieses System zuvor zu seiner eigenen Logik erkoren hat. Nun frage ich mich aber, ob diese beiden Wissenschaftler, die ich mir hier und jetzt als Autoren des von mir selbst ausgedachten Buches denke, überhaupt selbstbewusst sein kann, was sie da für einen Schwachsinn verzapfen. Sie schreiben in diesem Buch von etwas, das man nicht sehen kann, weil es dazu viel zu klein, ja sogar unvorstellbar ist, aber dennoch beschreiben sie es bis ins kleinste Detail. Originaltext. Sehen kann man das natürlich nicht, dann aber heißt es in einigen Zeilen weiter, sehen wir zuerst, wie es die Zelle macht und so weiter. Ich frage mich nun, wer letzten Endes dümmer ist. Diese Menschen, die sich nur dann in meinem Bewusstsein befinden, wenn ich sie mir selbst ausdenke, aber sonst in meinem persönlichen Weltraum überhaupt nicht existieren und die mir qualitativ immer genauso erscheinen, wie ich sie mir selbst ausdenke, im Guten wie im Bösen. Oder ich als Denker, der ich mir diese Dummköpfe doch selbst ausdenke, die ich einmal als geistige Kapazitäten bewundert habe? Hä? Ich als Denker bin für alles, was ich denke, selbst verantwortlich. Alle Menschen, die ich mir denke, können sich ja nicht dagegen wehren, dass ich sie mir so oder so denke. Kein lebender Mensch meiner Menschheit, die ich mir jetzt ausdenke, hat all das, was da in den Büchern meiner selbst ausgedachten Welt an naturwissenschaftlichen und historischen Fakten aufgelistet ist, jemals in seinem persönlichen Bewusstsein, dass ich diesen Menschen jetzt zuspreche, selbst gesehen. Schon die Behauptung eines historischen Faktums, die in meinem Bewusstsein beim Lesen vieler Bücher auftaucht, ist reiner etymologischer Schwachsinn, weil das Wort Faktum ein hier und jetzt überprüfbares, tatsächliches Ereignis bezeichnet, also die Wirklichkeit, wie ich sie mir hier hinreichend beschrieben habe. Alles angeblich in der Vergangenheit Passierte sind immer nur Wahrheiten, die durch Daten in meinem Bewusstsein hier und jetzt wachgerufen werden. Es handelt sich bei allen Grundlagenerkenntnissen der materiellen Naturwissenschaft in allen Fachgebieten durch die Bank nur um logische Konstruktionen, was kein seriöser Naturwissenschaftler abstreiten wird. Und diese Daten entnehmen die meisten Naturwissenschaftler, die ich mir hier und jetzt, also noch lebend, in meinem Bewusstsein vorstelle, genauso aus solchen Märchenbüchern, aus welchen ich mir eben auszugsweise selbst etwas vorgelesen habe. In den Holofeeling-Büchern sind eine Menge Beispiele dafür aufgelistet. Kein normaler Mensch hat je irgendeine DNA, noch irgendwelche Elementarteilchen, Moleküle, lebende Dinosaurier und Neandertaler oder einen Urknall in seinem Bewusstsein als eine sinnliche Information vorgefunden. Es handelt sich dabei immer nur um Daten, die er gelernt hat und die sich daher auch als abrufbare geistige Information in ihm befinden. Ihre eigenen Dogmen beweisen sich nun, diese intellektuellen Säugetiere, die ich mir jetzt ausdenke, anhand von Elektronenmikroskopen, Radioteleskopen und anderen elektronischen Analysegeräten, die letzten Endes aber alle nur aufgrund von speziellen Computerprogrammen funktionieren. Diese Programme, also logische Verknüpfungsstrukturen, haben sich Naturwissenschaftler jedoch in Maßsetzung ihrer eigenen logischen Thesen zuvor selbst programmiert. Sie beweisen sich nur mit diesem Programm, dass die logischen Gesetze, mit denen sie diese Programme selbst programmiert haben, der logischen Wahrheit entsprechen. Beweisen bedeutet letztendlich nur, ich glaube es unwidersprochen, weil es mir völlig logisch erscheint. Sollte ich Hörer dieser Denkschrift mich jetzt selbst wegen der Definition intellektuelles Säugetier beleidigt fühlen, so zeigt mir das nur bei wachem Bewusstsein, wie wenig von dem Sinn der Worte, die ich doch jetzt selbst in mir ausspreche, verstanden habe. Und wie sehr ich noch an meinen eigenen materialistischen Glauben leide. Ein Physikprofessor, der sich Anfang des 21. Jahrhunderts vor seinen Studenten im ersten Semester hinstellt und ihnen erzählt, das Meter ist die Basiseinheit der Länge. Seit 1960 wird das Meter als das 1.650.763,73-fache der Wellenlänge des Atom Krypton 86 ausgestrahlten Lichtes festgelegt. Ein Meter ist auch die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der Zeitspanne von 1 zu 299.792.458 Sekunden durchläuft, kann nur den Intellekt eines Computers besitzen, aber keine wirkliche Intelligenz. Er gibt genau das 1 zu 1 digital wieder, was man ihm an Daten und logischen Verknüpfungen bei einem Studium eingegeben hat. Den genauen Unterschied zwischen Intellekt und Intelligenz erkläre ich mir beim Lesen von Ich bin du, Band 1. Fakt ist, es gibt keine einzige Seele, die physikalisches Licht als Ding an sich, geschweige denn die Wellenlänge von Licht gesehen hat. Genauso wenig, wie man Wind als Ding an sich sehen kann. Genaueres dazu im Band 8 von Ich bin du. Selbst wenn man Lichtwellen sehen könnte, die ebenfalls nur ein logisches Konstrukt darstellen und die deshalb auch nur noch keiner in seinem Bewusstsein als Ding an sich gesehen hat, kann man einer Wellenlänge, die sich angeblich im Millionstel Millimeterbereich abspielt, dennoch nichts sehen. Und selbst wenn man diese Nanometer sehen könnte, sollte man sich ernsthaft fragen, wie weit es sinnvoll ist, die genaue Länge eines Meters anhand einer Wellenlänge zu eichen, die sich selbst im Nanometer ausdrückt, was ja letzten Endes nur eine Untereinheit dieses einen Meters darstellt, den man in diesen Nanometern zu definieren versucht. Warum macht man sich das eigentlich in der Naturwissenschaft so schwer? Man könnte dann doch gleich sagen, ein Meter definiert sich durch genau 2x50 Zentimeter. Oder wie misst man eigentlich die Geschwindigkeit von etwas, das kein Mensch jemals als Ding an sich gesehen hat und das angeblich fast genau 300.000 Kilometer die Sekunde schnell ist. Die klassischen Beweise, die in den gängigen Physikbüchern dafür aufgeführt werden, zum Beispiel der angebliche Versuch eines gewissen Fizeau 1849, sind für jeden Geist, der nur in dieser materialistischen Logik zu denken vermag, durchaus einsichtig. Sie haben nur einen Fehler. Sie entsprechen nicht im geringsten wirklichen Fakten. Ich, großgeschrieben, möchte mich jetzt darauf hinweisen, dass alles bisher Erzählte, die Geschichte über die angebliche DNA, wie auch die monströsen Zahlenwerte im Metabeispiel, einen tiefen symbolischen Sinn in Bezug auf die Wirklichkeit in sich tragen. Dieser göttliche Sinn kann aber nur mit einer vollkommenen Logik, die auch wirklich alles geistig zu erfassen vermag, eingesehen werden. Basic wird die Logik von Windows, aber auch dessen Unvollkommenheiten nie mit Basic-Logik verstehen. Die nur mathematisch-physikalischen Interpretationen und die entsprechenden raumzeitlichen Vorstellungen, die diese Worte in einem hörenden oder lesenden und damit auch wahrnehmenden Materialisten Unbewusstsein auslösen, haben mit der wirklichen Wirklichkeit, die sich immer nur hier und jetzt in meinem Bewusstsein befinden kann, nicht das Geringste zu tun. So, die erste Stufe von Lernen 1. Es handelt sich dabei nur um reine mechanische Reaktionen, wie sie einem Computer aufgrund seines Programms oder ein Tier aufgrund seines Instinktes oder einen normalen Menschen aufgrund seines Intellektes ausführt. Im materiellen Wissenkomplex verhalf ein gewisser Iwan Pawlow einem Hund zur Unsterblichkeit, weil er ihm angeblich beibrachte, seinen Speichelfluss zu aktivieren, wenn er mit einer Klingel läutete. Was dieser hier und jetzt ausgedachte Pawlow eigentlich tat, bestand darin, einen Beziehungskontext, einen logischen Zusammenhang also, für den Hund herzustellen. Immer wieder reichte er dem Hund kurze Zeit nach dem Läuten eine Klingel die Nahrung, bis allein schon das Klingelgeräusch ausreichte, um bei diesem Tier die gesamten gastrischen Reaktionen auszulösen. In einem anderen Experiment, angeblich von Skinner, lernte eine Ratte einen Hebel zu drücken und damit ihr Futter frei zu bekommen. Diese Ratte musste sich mit einer Regel auseinandersetzen, die sich von der des Hundes unterschied, aber dennoch trat in beiden Fällen ein kausaler Beziehungskontext ein. Zentrale Bedeutung bei beiden: Wenn das passiert oder ich mache, kommt Futter für mich. Hund und Ratte hatten die Spielregeln also eines Spiels verstanden. Nach einigen Versuchen brauchte der Hund kein Fleisch mehr, um Speichel zu produzieren. Ihm genügte das Klingeln, denn er hatte gelernt, was Klingeln für ihn bedeutet. Die Ratte wiederum entdeckte, dass das Futterstück offensichtlich kein Zufall war und begann viel Zeit damit zu verbringen, aus Gier ständig den Hebel herunterzudrücken. Nach dieser Programmierung verhielten sich beide automatisch wie ein Automat. Wenn ich von einem Computer zu einem anderen Computer Daten überspiele oder selbst irgendwelche Daten in diesen Computer eingebe, kann ich dann behaupten, der Computer hat von mir etwas Neues gelernt? Ist das wirklich Lernen? Wenn ich in einen Computer neue Programme eingebe, hat er denn etwas von mir gelernt? Natürlich nicht. Wirkliches Lernen ist etwas ganz anderes. Zum einen gebe ich nur Daten ein und zum anderen programmiere, konditioniere und indoktriniere ich den Computer bzw. dem instinktgesteuerten Tier bzw. dem intellektgesteuerten Menschen eine bestimmte Verknüpfung und Reaktionslogik ein. Weder auf die Daten noch auf das Programm, das verabreicht wird, hat der, die das programmierte, in diesem Fall irgendeinen Einfluss. Soweit so gut. Und nun eine Frage, die ich mir selbst stelle. Inwieweit unterscheiden sich Enosh-Kinder, also intellektuelle Säugetierkinder, die ich mir hier und jetzt in meinem Bewusstsein denke, von einem solchen, ebenfalls nur ausgedachten Computer? Jetzt fallen mir spontan die Herren Professoren ein, die ich eben in mir über DNA, Meta und Licht berichten ließ, denn auch sie sind nach raumzeitlicher Logik letzten Endes nur Enosh-Kinder, die von ihren Lehrern genauso mit materialistischen Dogmen gefüttert bzw. programmiert wurden. Wie sie jetzt ihrerseits ihre Schüler mit diesen Dogmen füttern. Zumindest so denke ich mir das jetzt so. An mir wurde also Unzucht, also falsche Erziehung betrieben, im Fleisch. Fleisch im Hebräischen übrigens bedeutet aber auch frohe Botschaft. Das ist die eigentliche Erbsünde, die in der Bibel beschrieben wird und die sich über mehrere Generationen erstreckt. Bin ich, solange ich mir logisch einrede, ich sei nur Mensch, also Körper, mit Namen XXX, nicht auch nur ein solches Säugetier, das irgendwann einmal so programmiert wurde, diese geistigen Schwachsinn meiner Erzieher, die mir das eingebläut haben, ständig in mein Bewusstsein zu wiederholen? Wiederholen, wiederum im Hebräischen, bedeutet Schlaf und ja. Bin ich wirklich nur dieser XXX, von dem ich zurzeit glaube, dass ich es bin? Oder bin ich auch noch etwas anderes, das über mich selbst hinausreicht? Bin ich in erster Linie nicht zuerst einmal nur ein Bewusstsein, das sich selbst in sich selbst in unendlich vielen Aspekten reflektiert? Natürlich auch mich? Nun fallen mir spontan die Herren Goethe und Schiller ein, die angeblich nach materiellen Glauben vor langer Zeit gelebt haben. Der erste hat angeblich einmal gesagt, du wirst doch nicht so töricht sein und glauben, nur weil ein Vieh auf zwei Beinen herumläuft, dass es deswegen schon ein wirklicher Mensch ist. Und dem zweiten schreibt man folgende Worte zu. Der normale Mensch ist ein Mischwesen, das aus Engel und Tier besteht, aber noch mehr Tier als Engel ist. Ein wirklicher Mensch ist ein Gotteskind nach Gottes Ebenbild. Er ist Gott in und für seinen eigenen Weltraum, indem er als Individuum sein eigenes Dasein fristet. Et aus dem Hebräischen steht für die Zeit, also eine augenblickliche Erscheinung, und frist für den Zeitpunkt. Das lateinische Wort dividus bedeutet teilbar, in Klammern corpus, geteilt, getrennt und aqua, das sich in zwei Teile teilt. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser vom Wasser. Genesis 1, 6, Einheitsübersetzung. Über die Vorsilbe in habe ich mich schon zu Genüge ausgelassen. Ein in, dividium, ist das Unteilbare, das apodiktisch gesehen zwar unteilbar ist, Individuum eben, aber dennoch irgendwie in sich selbst in verschiedene Gedankenaspekten eingeteilt ist. Individuum eben. Ganz nebenbei fällt mir gerade wie aus heiterem Himmel ein, dass divinal Reichtum und großer Besitz bedeutet. Also Tum im Hebräischen gleich Einfalt. Also Tum im Hebräischen Einfalt, Ganzheit und Vollständigkeit bedeutet. Wie erkenne ich nun an mir selbst, ob ich schon ein Engel oder noch mehr ein Tier bin? Ganz einfach, ich beobachte mich und mache mir dabei bewusst, wie sehr ich als XXX noch automatisch reagiere, wie ich ständig über alles und jeden richte und urteile, wie gerne ich noch den Splitter im Augen der anderen kritisiere, anstatt mir den Balken aus meinen eigenen Augen herauszuziehen, wie sehr ich noch von meinen Eitelkeiten und meinem besserwisserischen Ego geplagt werde, das noch viel zu oft andere zu Schulmeistern versucht. Und dies meist nur im Vergleich zu meinen eigenen dummen dogmatischen Schulweisheiten und Regeln, die es gar nicht wert sind, dass ich ihnen so viel Beachtung schenke, weil sie aus geistlosen Quellen stammen, die meinen Geist mehr verdunkeln als erhellen, wie eben gerade dargelegt. Wie viele große und kleine Feindbilder ich noch in mir trage und diese auch hege und pflege, wie sehr ich mich immer noch um morgen sorge, wieder besseren Wissens, wie gern ich noch zurückschlage, wenn mir einer auf meine Wange schlägt. Und so weiter. Wirkliche Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Bei Lern 1 handelt es sich nur um völlig unbewusste Aktion und Reaktion meinerseits und um ein völlig unbewusstes Simulieren und Nachäffen von automatischen Gegebenheiten meines geistigen Umfelds. Hier einige Lern 1 Äußerungen. Mein Professor, Lehrer und so weiter hat gesagt, in meinem Physik, Chemie und so weiter Buch steht dieses und das. Aber auch in der Bibel, im Koran und so weiter steht dies und das. Und dann folgt die zwanghafte Wiedergabe irgendeiner einseitigen Interpretation, die irgendwann einmal aufgeschnappt habe. Papi, ich möchte auch ein Zungenpiercing. Ich will auch dieses Dingsbums, das gerade programmiert ist. Verzeihung, ich wollte natürlich Modernes sagen. Ich benötige Geld zum Überleben. Das Dogma Nummer 1 aller tiefgläubigen Materialisten. Ohne Geld muss ich verhungern und fliege aus meinem Käfig. Verzeihung, ich wollte natürlich aus der Wohnung sagen. Dass mir immer wieder der Vogel Mathematikus einfällt. Und so weiter. Ich werde mir nie mehr das Recht herausnehmen, irgendjemanden anderen negativ zu kritisieren. Ihn aber auch nicht einseitig loben, solange ich nicht völlig dessen persönlichen Charakter durchschaut habe. Denn jedes Individuum muss als logischer Zombie, also lebender Toter, seinen persönlichen Charakter wie ein unbewusstes Tier ausleben. Habe ich mich als XXX beim Hören dieser Worte in meiner Ehre gekränkt gefühlt? Wenn ich kritisiere, dann kritisiere ich letzten Endes sowieso immer nur mich. Ich erkenne nun, dass wirkliche Verstehen viel besser und wichtiger ist als jede Form von Kritik, positive wie negative. Das führt mich nun zur zweiten Stufe des Lernens. Lern 2. In dieser Stufe erkenne ich, der ich mich selbst immer noch als ein Subjekt betrachte, das Wesen vieler Kontexte, also Zusammenhänge, die sich in mir, daher in meinem Bewusstsein automatisch abspielen. Es findet ein wegweisender Wandel in meinem Bewusstsein eines Lern-1-Tierchens statt, nämlich das Verstehen der Natur des Kontextes als Ding an sich, in dem die im Lern-1 vorgefundenen Probleme existieren und ablaufen. Ich beginne in Lern-2, damit die Spielregeln meines von mir selbst ausgedachten, nach außen gedachten, persönlichen Weltraums zu lernen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich von den Dogmen aus Lern-1 zu befreien versuche. Nein, im Gegenteil, ich werde mein Lern-2, diese Dogmen, mit denen ich mich selbst zu einem Automaten degradiere, jetzt sogar noch mehr Glauben schenken. Weil mir die Abläufe und das dazugehörige Regelwerk von Lern-1, das ich plötzlich einzusehen glaube, völlig logisch erscheint. Ganz nach dem Motto, dieser, dieses und jenes muss so sein, weil, ist doch logisch, oder? Was mir selbst in meiner eigenen Lernphase 2 aber dabei nicht bewusst wird, ist, dass mir zwar mein persönlicher Automatismus als Ding an sich bewusst wird, mir dabei aber nicht wirklich klar ist, dass dieser deshalb noch immer automatisch in mir abläuft und mich dadurch auch immer noch fremdsteuert. Ich gebe also wieder besseren Wissens, mein Professor, Lehrer und so weiter hat gesagt, in mein Physik, Chemie und so weiter Buch steht dies und das. Ich will auch dieses Dingsbums, das gerade programmiert ist. Ich benötige Geld zum Überleben. Ohne Geld muss ich verhungern und fliege aus meinem Käfig und so weiter. Dennoch nicht auf. Lern 2 ist die Bewusstseinsstufe eines intellektuell verbildeten Säugetiers, das sich eben gerade wegen seinen eigenen dogmatischen Intellekts auch selbst völlig logisch einredet, dass es genau genommen nur ein Säugetier ist, es aber dennoch als eine Beleidigung betrachtet, als ein solches bezeichnet zu werden. Schizophrenie in seiner höchsten Form. Lern 1 und Lern 2 gehören zusammen wie Kreis und Dreieck. In Lern 2 erkläre ich mir selbst völlig logisch meine Automatismen von Lern 1, denke dabei aber nicht im geringsten daran, sie auch zu überwinden. Ich, intellektuell verbildete Säugetier, spreche mir nur aufgrund meiner materiellen Scheinbildung selbst ein Wissen zu, das ich der Masse der anderen Tierchen abspreche. Ich selbst weiß ja schließlich, wo der Pfeffer hängt. In Madagaskar, Afrika und in Indien. Aber die, wie kann man das, was die glauben, nur glauben? Das sind doch nur schrecklich ungebildete Banausen und Proleten. Das sind doch keine Menschen. Im Gegensatz zu mir und meinen persönlichen geistigen Vorbildern haben die doch keine Ahnung vom Tuten und Blasen und schon gar nicht davon, wie sie selbst um die Welt um sie herum eigentlich wirklich funktioniert. Aber ich weiß es, denn ich habe ja studiert und viele Bücher darüber gelesen. Aber habe ich den wirklichen Sinn dieser Worte in diesen Büchern jemals in ihrer ganzen geistigen Tiefe auch wirklich verstanden? Habe ich nicht immer nur aus den Worten herausgelesen, was ich mit meiner bisherigen Mathematik, also Schulbildung, wie durch eine Automatik gezwungen war, in sie hinein zu interpretieren? Lern 2 bedeutet, die Spielregeln seiner eigenen Programmierung zu lernen und dann dieses geistlose Spiel des Materialismus in Vollzügen selbst mitzuspielen. Mein eigener persönlicher Charakter als XXX und die Realität, an die ich selbst todsicher glaube, haben ihren Ursprung im Lern 2. Beide sind untrennbar miteinander verbunden, weil die wahrgenommene Realität einer individuellen Seele immer aus deren eigenen Charakter entspringt. Somit erweisen sich der persönliche Charakter eines Wesens und die persönliche Realität, in der es sich zu befinden glaubt, als eine untrennbare Einheit, also Kreis und Dreieck. Dieser sich laufend selbst bestätigter Charakter sagt sich nun, so wie ich die Dinge sehe, sind sie auch richtig, weil ich logisch zu denken vermag. Was manche Spinner mir einzureden versuchen, ist für mich leicht durchschaubarer, völlig unlogischer, realitätsfremder Quark. Die können ihr Seemannsgarn einem anderen aufbinden. Ich bin doch nicht blöd. Lern 2 ist so machtvoll, dass es ohne ein göttliches Wunder in einer intellektuellen Säugetierseele nicht auszulöschen ist. Es bleibt einem normalen Menschen für gewöhnlich von der Wiege bis zur Bahre. Selig die Armen im Geiste, die wissen, dass ihr materielles Wissen nur Schwachsinn darstellt, und die sich geistig weiterentwickeln, über ihre materielle Logik hinaus, hinzu Ich großgeschriebenes JCH. Natürlich durchlaufen viele Individuen sogenannte Bekehrung, wobei sie aber nur ihr altes Dogma gegen ein neues eintauschen. Sie verlassen sozusagen eine Sekte, aus Sektion nur ein Wissensteil des Ganzen, und begeben sich in eine andere Sekte. Unabhängig von dem, was ein solches scheinerleuchtendes Wesen jetzt auch glauben mag, es bleibt dennoch fest in den Fängen von Lern 2. Nur weil mir plötzlich etwas anderes logisch erscheint, habe ich die eigentliche Zelle, das ist meine immer noch in richtig und verkehrt, in gut und böse und so weiter urteilende Logik nicht wirklich verlassen. Ich habe den Eindruck, durch mein Leben zu gehen und finde daran laufend Fakten, die sich durch meine eigene Logik laufend zu bestätigen scheinen. Ist das der Beweis, dass meine Logik stimmt? Ich glaube daher, wirklich zu wissen, wie alles abläuft, denn die von mir wahrgenommenen Fakten entsprechen doch exakt meinen logischen prognostizierten Vorgaben. Erst wenn ich mich zu Ich, großgeschrieben, weiterentwickelt habe, werde ich, kleingeschrieben, auch erkennen, dass ich nicht deshalb an etwas glaube, weil ich es jetzt sehe oder weil ich glaube, es einmal irgendwo selbst gesehen habe oder weil es mir logisch erscheint. Sondern im Gegenteil, ich werde als Ich großgeschrieben erkennen, dass in meinem eigenen Bewusstsein immer nur das auftauchen wird, was ich nun mein positives, aber auch durch mein feindlich gesinntes Interesse selbst in meinem Bewusstsein wachrufe. Ich kleingeschrieben sagt, weil es so ist, sehe ich es auch so und so. Ich großgeschrieben dagegen sagt, weil ich großgeschrieben dieses und jenes glaube, erscheint es mir auch so. Solange ich glaube, dass ich nur XXX bin, glaube ich nur oberflächlich, nicht wirklich. Ich glaube dann nämlich nur an Wahrheiten, angeblich anderer, die durch meinen Glauben an sie zu meinen eigenen Wahrheiten geworden sind. Und daher muss ich auch alles, was ich selbst glaube, auch selbst außerhalb meiner eigenen Wirklichkeit erleben. Ich glaube an die Wirklichkeit. Ich glaube an den einen, der alles das ist, was er sich selbst zuteilt. Und was ich glaube, bin ich. Ich, groß geschrieben, glaube an die Wirklichkeit. Ich glaube an den einen, der alles ist, was er sich selbst zuteilt. Und was ich glaube, bin ich auch selbst. Mein eigenes Interesse ist ein Netzwerk meiner eigenen Vorstellungen und Werte. Und diese bestimmen auch meine Wahrnehmung, die letzten Endes immer nur Wahrheiten darstellen, die sich nicht hier und jetzt befinden und dadurch auch keine Wirklichkeit sind. Ich normaler und somit auch normierter Mensch lebe nicht nur mit, sondern vor allem durch meine persönlichen Lehrsätze, deren Gültigkeit letztendlich nur eine Funktion meines eigenen Glaubens an diese Lehrsätze darstellt. Meine Lehrsätze sind gültig, weil sie logisch sind und deshalb glaube ich auch an sie. Mein derzeitiger Glaube ist im Grunde nur das Akzeptieren meiner logischen Lern-2-Erkenntnisse, deren Gültigkeit durch mein Anerkennen dieser logischen Strukturen immer mehr in mir zunimmt. Wie war das noch? Umso mehr ich mir meine Logik als logisch richtig einrede, umso logischer wird sie mir auch selbst erscheinen. Jede persönliche Logik ist wie eine kleine Sonne, die ihr eigenen Weltraum beleuchtet. Lern 2 zwingt mich zur Treue einer Logik gegenüber, die in Wirklichkeit von mir ständig verletzt werden muss, um sie aufrechterhalten zu können. Auf der Ebene materiellen Funktionierens glaubt man, dass naturwissenschaftliches bewiesenes Wissen das einzig wirkliche oder wissenswerte Wissen ist und dass analoges Wissen, zum Beispiel die Weisheiten in den heiligen Schriften, den Märchen und den Sprichwörtern, nicht wirklich real und damit auch unterlegen sind. Nichts von all dem materialistischen Scheinerkenntnis ist de facto Wirklichkeit. Alle materiellen Erkenntnisse sind nur logisch nach außen geglaubte Wahrheiten, einer sich selbst iterierenden Logik. Die materielle Scheinwelt, von der ich als tiefgläubiger Materialist überzeugt bin, dass sie da draußen auch ohne mich existiert, besteht in Wirklichkeit nur aus meinen eigenen Gedankengängen. Sie gleicht einer Reise meines kausalen Bewusstseins durch die Unendlichkeit meiner logischen Seinsmöglichkeiten. Wann bin ich denn endlich ein wirkliches erwachtes Ich großgeschrieben? Ganz einfach, dann, wenn ich großgeschrieben, völliger Erkenntnis meiner selbst zu mir sage, für mich gibt es weder Wohlwollen noch Hass, dass ich über allem Streben und Absichten erhaben bin. Denn eine Absicht weist auch auf etwas hin, was dem Beabsichtigten noch fehlt, Und erst die Erfüllung dieser Absicht macht seine Vollkommenheit. Und solange diese Absicht aber nicht erfüllt ist, bleibt er ohne Vollkommenheit. Gleichermaßen bin ich großgeschrieben, erhaben über die persönlichen Kenntnisse persönlicher Einzelwesen, weil diese sich mit ihren wahrgenommenen Zeiten verändern. So wie sich ihr persönliches Wissen über sich selbst und damit auch ihre persönlichen wahrgenommenen Welt verändert. Während es für mich in meinem Wissen keine Veränderung gibt, weil ich großgeschrieben immer alles bin. Daher kennt ich kleingeschrieben, weil es etwas Besonderes zu sein glaubt, auch mich, der ich großgeschrieben nichts Besonderes, sondern alles bin, nicht, geschweige, dass ich meine göttlichen Gesinnung kennen kann. Ich großgeschrieben dagegen kenne die besonderen Handlungen und Gebete von ich kleingeschrieben nicht und kann auch dessen raumzeitliche Bewegung nicht sehen, eben weil ich mich nur hier und jetzt aufhalte. Wenn ich kleingeschrieben glaubt, dass mich irgendetwas anderes als ich großgeschrieben selbst erschaffen hat, so glaubt ich kleingeschrieben immer noch an eine Vergangenheit, aus der es angeblich kommt. Ich großgeschrieben selbst bin die Ursache aller Ursachen in der Erschaffung aller Geschaffenen in mir, nicht irgendetwas anderes. Für mich existiert keine Zeit im kausal-chronologischen Sinn. Alles, was ist und nicht ist, bin ich und ich immerzu hier und jetzt. Also habe ich großgeschrieben auch nie in der Vergangenheit einen Menschen erschaffen. Einen Menschen, so wie sich normales Ich eines Menschen in der Zeit lebt, vorstellt. Wenn ich großgeschrieben Enosch Menschen erschaffe, dann mache ich das immer hier und jetzt, indem ich einfach nur an sie denke und mir dabei auch denke, was sie in ihrem persönlichen Hier und Jetzt denken. Ich großgeschrieben bestimme, was sie denken. Ich großgeschrieben denke sie mir so, da sie als Enosch-Menschen fest davon überzeugt sind, sie bestimmen selbst, was sie denken und sie bestimmen auch selbst, was sie von Augenblick zu Augenblick machen. Da ich großgeschrieben sie so denke, erleben sie die Illusion von Freiheit. Alle Dinge, auch die gesamte Menschheit, kommt aus meinem eigenen Nichts. Wenn etwas in meinem göttlichen Bewusstsein auftaucht und dann bewusst da ist, ist das meine eigene Wirklichkeit und Wahrheit und ich großgeschrieben verschlinge auch wieder alles und mache mich eins, was ich letzten Endes ewig bin. Wisse, du kleines Ich, dein eigener Weltraum, den du zur Zeit austräumst, ist anfangslos und nie entstand ein normaler Mensch anders als durch das, was er sich über sich selbst und seinem eigenen Weltraum selbst glauben macht. Nie ist ein normaler Mensch anders entstanden, als durch einen in seinen eigenen kausalen Glauben angeblich zeitlich vor ihm entstanden, in welchen sich angeblich die Form, Anlagen und Eigenschaften von Vater, Mutter und Verwandten neben Einflüssen der Atmosphäre, Länder, Speisen und sonstigen dogmatischen Gewohnheiten befunden haben. Auch der angebliche Himmel da oben mit seinen Sphären, Gestirn und deren Konstellation stammt von den Wahrheiten dieses angeblich Vorhergehenden, dessen Wahrheiten zur Wahrheit des in der Zeit lebenden Menschen wurde. Ich großgeschrieben habe dir klein Ich doch im zweiten Gebot den Vorschlag gemacht, du sollst dir kein Bild von irgendetwas da droben im Himmel, da draußen auf Erden und von irgendwelchen Wassern in der Erde machen. Warum vertraust du meinen göttlichen Worten nicht? Was machst du, kleines Ich? Du glaubst an Sterne dort oben im Himmel und deren Bewegung, die du noch nie wirklich gesehen hast. An Länder da draußen auf der Erde und an Elementarteilchen in der Erde, die du nur von Hörensagen kennst. Du glaubst nur deshalb, weil du anderen Menschen mehr Vertrauen schenkst als dir selbst. Steht nicht geschrieben, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich großgeschrieben werde dir zeigen, dass sie alle nur Dummköpfe sind. Wisse, dass alle Wahrheiten der Weisen deiner Welt in meinem göttlichen Bewusstsein nur begriffsstutzig nachgeplappertes Kindergeschwätz ist. Im Unbewusstsein der Weisen deiner Welt dagegen gleichen meine göttlichen Weisheiten nur religiösen Märchen ohne Anspruch auf Wirklichkeit. Da du kleines Ich nun den Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit von dir selbst erfahren hast, musst du dich nun entscheiden, wen du ab jetzt mehr Vertrauen schenken willst. Dir selbst, also dem, den du selbst Ich großgeschrieben nennst, oder den angeblichen Weisen deines eigenen Weltraums, die du dir hier und jetzt bisher in Maßsetzung einer materiellen Logik selbst nach außen gedacht hast. Dort aber wird die Welt nicht ewig bleiben. Denn alles kehrt sich wieder auf die erste Ursache zurück, die ich großgeschrieben selbst bin. Welt ist mein eigenes Reich. Ich großgeschrieben selbst wiederum bin nur All, was im Hebräischen Nichts, Macht, Schöpferkraft und Gott bedeutet. Ursache und Verursachte sind, wie ich kleingeschrieben nun sehe, aufs Innigste miteinander verbunden und verkettet. Ihre Verbindung ebenso ewig und ohne Anfang wie ich großgeschrieben. Jedes der Individuen in meinem göttlichen Weltraum trägt in sich selbst die wirkliche Ursache, nämlich mich, durch welchen es selbst vollkommen ist. Es trägt aber auch eine persönliche Ursache in sich, nämlich den persönlichen Glauben, den es sich aufgrund seiner fehlerhaften Logik selbst zuspricht. Wenn es die vollkommene Ursache mit seinem individuellen Geist erreicht, wird dieses Individuum, dessen eigentliche Ursache etwas Heiliges ist, durch Erreichen dieser Ursache auch selbst zu etwas Heiligen und damit auch zu etwas Vollständigen, für das keine kausale chronologische Zeit mehr existiert. Ich erschaffe mir hier und jetzt, von Moment zu Moment, immer wieder aufs Neue als neuer Aspekt von mir selbst, und zwar unter Zuhilfenahme der Wahrheiten, die ich mir von Moment zu Moment in Maßsetzung meiner göttlichen Logik selbst zuspreche. Wenn ich mich nun selbst verstanden habe, dann bin ich endlich zu einer reinen Seele geworden. Diese Seele ist von allem Zweifel normaler Affen an die Wirklichkeit dieser Worte, die sie hier und jetzt selbst denkt, gereinigt. Und sie hat dann die wirkliche Wissenschaft des Lebens nach ihrer inneren Wirklichkeit erfasst. Sie wird einem Engel gleich, der sich auf der untersten Stufe der von der Körperlichkeit getrennten Engelhaftigkeit befindet. Es ist die Stufe eines tatkräftigen Verstandes, einer von der materiellen Logik losgelösten Geisteskraft. Diese Seele lebt im ewigen Hier und Jetzt und daher auch ewig, ich großgeschrieben, nimmer den Untergang fürchtend, weil ihre eigene Ewigkeit nun auch zu ihrer eigenen Gewissheit geworden ist. So wird die Seele des vollkommenen Menschen und der göttliche Verstand endlich eins. Man kümmert sich dann nicht mehr um den Untergang seines Körpers, also den eigenen Gedankeninformationen, weil sie im Augenblick des Untergangs nur wieder eins mit sich selbst werden. Am liebsten bin ich großgeschrieben ganz und damit auch allein. Denn nur dann bin ich großgeschrieben ein Mensch. Und nur dort kann ich einer sein. Nun bin ich große Synthese und habe Lern 3 erreicht. So, Lern 3 steht für eine von innen kommende, unerwartete Erleuchtung. Unerwartet ist dabei das Schlagwort. Denn solange ich auf Erleuchtung aus bin, solange ich darauf spekuliere und mir eine solche ausrechne oder noch erwarte, scheint sie für mich noch sehr fern. Und somit habe ich sie auch nicht hier und jetzt, obwohl sie immer in mir ist. Wie war das eben? Für mich gibt es weder Wohlwollen noch Hass, da ich großgeschrieben über allem Streben und Absichten haben bin. Denn eine Absicht weist auf etwas hin, was dem Beabsichtigten noch fehlt. Und erst die Erfüllung dieser Absicht macht seine Vollkommenheit. Solange diese Absicht aber nicht erfüllt ist, bleibt er ohne Vollkommenheit. Lern 3 ist die folgenschwere Erkenntnis über die Fallen, die Lern 2 für mich aufstellt und in die ich nicht nur laufend hineintappe, sondern in denen ich sogar mein ganzes angebliches bisheriges Dasein gefristet habe. Diese Selbsterkenntnis in ihrer ganzen Tiefe verstanden, wird unwillkürlich zu einer tiefgreifenden Neuorganisation meiner eigenen Persönlichkeit führen. An der Schwelle zu Lern 3 darf ich mich nicht mehr als einen angeblich vernunftbegabten Menschen betrachten, sondern nur noch als das sehen, was ich nun einmal bin, nämlich ein intellektgesteuertes Säugetier. Wie war das eben noch? Mit der eigenen Selbsterkenntnis beginnt auch der Weg zur wirklichen Besserung. Mir wird plötzlich bewusst, dass ich als ein Beobachter, der sich wie ein Objekt beobachtet, dem normalen Menschen als beobachtendes Subjekt gegenübersteht und somit schon mit einem Fuß aus der Persönlichkeit herausgetreten ist. Aber das ist noch nicht genug. Als Beobachter von mir selbst werde ich auch sehr schnell erkennen, wie automatisch ich mir Emotionen einhandle. Angenehme, aber auch viele unangenehme. Für diese zwanghafte Werturteile, mit denen ich einen Fort meines eigenen Daseins kommentiere, sind meine logischen Lern 1 und Lern 2 Strukturen verantwortlich. Und sie sind auch der eigentliche Generator all meiner Emotionen. Wenn mir also Beobachter nun bewusst wird, was dieser Mensch, der sich selber ich kleingeschrieben nennt, für ein toter Automat ist, wird er versuchen, auf mich einzuwirken, um mich zu verbessern. Peng! Schon schnappt die Falle von Lern erneut zu. Für mich gibt es weder Wohlwollen noch Hass, da ich über allen Streben und Absichten erhaben bin. Denn eine Absicht weist auf etwas hin, was dem Beabsichtigten noch fehlt, und erst die Erfüllung dieser Absicht macht seine Vollkommenheit. Solange diese Absicht aber nicht erfüllt ist, bleibt er ohne Vollkommenheit. Ist es nicht meine Absicht, mich selbst zu einem besseren Menschen zu machen? Solange ich noch ein besserer Mensch werden will, bin ich noch kein Mensch. Solange ich noch selbst ein besserer Mensch werden will oder noch schlimmer, anderer zu besseren Menschen formen will, gehe ich logischerweise davon aus, dass es schlechte Menschen gibt. Solange ich glaube, dass es schlechte Menschen gibt, habe ich noch nicht verstanden, dass alles, was ich wahrnehme, immer nur meine eigenen Spiegelbilder sind. Solange ich meine Spiegelbilder für etwas erachte, das mir außerhalb gegenübersteht, anstatt zu wissen, dass sie nicht nur in meinem Bewusstsein befinden, bin ich geistig noch weit von wirklicher Geistigkeit entfernt. Wohlgemerkt, diese schlechten Menschen, an die ich hier und jetzt ab und zu denke, erscheinen mir nur deshalb als böse und schlecht, weil meine Logik mich zwingt, diese Menschen schlecht zu denken. Meine Verwandlung in einen wirklichen Menschen beginnt erst dann, wenn ich das alles Zeitliche segne. Ich muss mein wertendes und urteilendes Ego in mir ganz langsam, daher wie von allein, sterben lassen, so wie ich das als normaler Mensch bisher von meinem Körper angenommen habe, dass er das tut. Den Tod meines Körpers will ich ja nicht schnell haben, es passiert ganz einfach. Ich muss mir jetzt nur wieder in mein Bewusstsein rufen, was Tod etymologisch wirklich bedeutet, und dann erstrahlt der Tod jedes Augenblick sofort darauf in einem völlig neuen Licht. Als neuer Augenblick, der auf dem alten folgt, ohne wirklich danach zu kommen. Denn alle Augenblicke befinden sich immer hier und jetzt. Nun reduziere ich kleingeschrieben mich geistig noch einen Schritt weiter. Ich betrachte mich mehr als ein intellektuell gesteuertes Säugetier, sondern ich betrachte mich als eine Maschine, einen toten Computer, der nur zwanghaft logisch funktioniert. Alle logischen Strukturen aus meiner Lern-2-Phase gleichen lediglich einem Betriebssystem. Ich großgeschrieben dagegen bin nicht dieser Computer, sondern ich großgeschrieben bin das Bewusstsein, in dem sich dieser, aber auch noch unendlich viele andere Computer befinden. Als XXX stelle ich kleingeschrieben nur ein individuelles Programm auf meinem Computer dar, der sich in meinem Bewusstsein befindet. Alle Lebewesen, an die ich ab und zu denke, sind jedes für sich kleine Unterprogramme, sogenannte KIs, die im Programm mit Namen XXX stehen. Diese Unterprogramme von mir sind, aber auch in sich selbst, jeder für sich ebenfalls eigenständige individuelle Programme, in denen sich wiederum XXX als Unterprogramm befindet. Und all diese Programme liegen zusammen auf der Festplatte eines Computers und laufen als individuelle Programme auf demselben Betriebssystem. Es gibt natürlich auch noch andere Computer und andere Betriebssysteme im Bewusstsein, von ich großgeschrieben, aber das würde mich jetzt geistig völlig überfordern. Ich habe jetzt schon genug damit zu tun, das eben Gedachte einigermaßen auf die Reihe zu bringen. Jedes dieser individuellen Programme regeneriert nur in sich selbst sein Programm und damit auch glaubensabhängigen eigenen Weltraum. Jedes Wesen erschafft mit seinem persönlichen Glaubenprogramm in sich selbst seine eigene Matrix. So wie eine Vielfalt von Programmen in ein und demselben Computer mit ein und demselben Betriebssystem laufen können, genauso leben alle Lebewesen in ein und demselben Bewusstsein, dass ich großgeschrieben bin, aber dennoch jedes in seiner eigenen persönlichen Matrix. Das der Wortmatrix steht nicht nur für das jeweilige logische Programm, sondern auch für die mit diesem Programm regenerierte persönliche Daseinssphäre. Matrix ist nur ein anderes Wort für Logik, das ja auch zwei Bedeutungen hat. Plus für Wort und Minus für Reden. Wichtig! Das, was ich mir eben gerade selbst erzählt habe, ist keine Science Fiction. Es ist die genaueste verbale symbolische Beschreibung der Wirklichkeit, die für das Bewusstsein eines Enosh-Menschen mit seiner noch materialistischen Logik am Anfang des 21. Jahrhunderts darstellbar ist. Wenn man sich selbst geistig folgt, führt das in den Zustand der Zeitlosigkeit, was nicht heißt, dass es in diesem Zustand keine Zeit mehr gibt. Zeit wird dann nicht kausal chronologisch, sondern nur noch rein subjektiv empfunden. Nur nochmal zusammengefasst. Das erste Jahrtausend steht für Lern 1. Automatische Thesen, Sichtweisen bilden. Das zweite Jahrtausend steht für Lern 2. Antithesen, Erklärung reflektieren. Und das dritte Jahrtausend steht für Lern 3. Die Synthese von allem Sein. Mit dem 21. Jahrhundert beginnt das dritte Jahrtausend, das zeitlose Geistwesen. Tausend, also sich verbinden, sich dauernd aufhalten, das Haupt eines Rindes, ist als Eins, Aleph, und als Tausend, Aleph, der erste und letzte, das Alpha und Omega der hebräischen Zeichen in einem, siehe Holofeeling Band 3, und verbindet die vier Zeichenoktaven so zu einer Einheit. Das Anfang und Ende dieser vier Zeichenoktaven eines in sich selbst geschlossenen Greis bilden. Ich großgeschrieben, der Anfang ist, ich kleingeschrieben, das derzeitige Ende. Das 1, 30, 80, das Aleph, Lamed, P, gelesen, hat den Gesamtwert von 111 und ist somit auch 3. Auf Aramäisch bedeutet Aleph, Lamed und P auch Schiff. Wie das hebräische Ani, das ebenfalls Schiff bedeutet, aber in erster Linie für das deutsche Wort Ich kleingeschrieben steht. Nun habe ich viele Worte in mich hineingemurmelt. Ist da in mir auch schon einer, der diese Worte im Sinne des Schöpfers all dieser Worte versteht? Beim Lern 3 lerne ich meine automatischen Gewohnheiten zu verändern, die ich mir unter Lern 2 selbst eingetrichtert habe. Jede Gewohnheit, die mich zwanghaft auf dieser ungeistigen, weil ja nur logischen Bewusstseinsstufe festhalten. Lern 1. Ein Tier bzw. ein normaler Mensch denkt nicht selbst, sondern er funktioniert nur Instinkt bzw. Intellekt gesteuert. Dazu zählt die Masse aller tiefgläubigen Materialisten also. Nur egoistisches Ich-Denken. Lern 2. Ein angehender, aber noch sehr leichtgläubiger Geist denkt auch nicht selbst. Er denkt anderen nach, glaubt an alle Nachrichten, nach denen er sich selbst richtet und an die von ihm selbst als solche definierten Experten. Er ist rein intellektgesteuert. Dazu zählt die Masse aller Intellektuellen, die sich für ihre Weltgeschehen interessieren. Breit ist der Weg der Masse in die eigene Verderbnis. Lern 3. Wirklicher Geist denkt anschließend nur von selbst und lässt alle seine Untersysteme das denken, was er sich denkt, dass sie denken. Keine Erkenntnis aus meiner Lern-2-Phase ist mir in der Lern-3-Phase mehr heilig, weil sie nie wirklich heilig war, sondern nur immer logisch urteilend. Lern 3 bedeutet, dass ich nun etwas über den kleinbürgerlichen Charakter des Enosch-Menschen XXX und dessen Automatismen und seiner persönlichen Weltsicht lerne. Lern 3 ist, also würde man sich selbst in seiner eigenen körperlichen und geistigen Augen sehen. Dieses Erwachen bedeutet die totale Neudefinition meines bisherigen Selbst. Was vorher nur ein berechnetes Produkt seiner eigenen Lern-2-Logik war, ist jetzt ein wirklicher Mensch nach Gottes Ebenbild mit eigener Meinung. Wirkliche geistige Gesundheit erfordert die langsame Entfremdung vom eigenen pathologischen Ego und damit auch die langsame Auflösung des Ich. Ohne dass Ich großgeschrieben darunter einen Schaden erleidet. Es geht dabei um die Auflösung jenes falschen Selbstes, das so widerspruchslos an seine sich selbst fremden Wahrheiten angepasst ist, dass es diese für die Wirklichkeit hält. Genau das Gleiche passierte in meiner angeblichen Vergangenheit schon tausende Male mit mir und es wird mir auch noch sehr oft passieren. Denn ich passiere doch ständig neue Phasen meiner eigenen geistigen Entwicklung. Als Normalo glaube ich sicher, einmal ein Kind gewesen zu sein. Mit allem, was sich zu einem Kind gehört. Wenn ich nun sicher glaube, dass ich ein Kind bin, habe ich auch das intellektuelle Wissen eines Kindes, die Wünsche eines Kindes und zwangsläufig auch, wie mein innerer Glaube, so auch die äußere Wahrheit, den Körper eines Kindes. Wenn ich nun sicher glaube, dass ich XXX bin, verfüge ich auch nur über das intellektuelle Wissen von XXX, die Wünsche von XXX und zwangsläufig auch, wie mein innerer Glaube, so die äußere Wahrheit, den Körper von XXX. So, und jetzt noch einmal. Wirkliche geistige Gesundheit erfordert die langsame Entfremdung vom eigenen pathologischen Ego und damit auch die langsame Auflösung des kleinen Ich, ohne dass Ich, großgeschrieben, darunter einen Schaden erleidet. Ich glaube aber immer noch, obwohl ich mich hier selbst eines anderen zu belehren versuche, dass ich jetzt immer noch XXX bin und am XXX in XXX geboren wurde und mein Vater XXX und meine Mutter XXX waren. Ich bin immer noch dasselbe Ich großgeschrieben, das ich als Kind war. Aber offensichtlich bin ich nicht mehr das gleiche Ich, weil ich jetzt Ich geworden bin und ich weiß zwar noch lange nicht, das, was ich großgeschrieben alles weiß, aber ich weiß jetzt auf alle Fälle etwas mehr über sich selbst Bescheid als ich. Ich glaube hier und jetzt einmal ein Kind gewesen zu sein. Aber wo ist nun dieses Kind? Na, in meinem Bewusstsein natürlich. Wo sollte es denn sonst sein? Dann ist es immer noch in mir, aber auf einer tieferen Ebene meines Geistes, sozusagen auf der Festplatte. Ich großgeschrieben, befinde mich aber jetzt auch schon als Greis auf dieser Festplatte. Mit meiner alten kausalen, chronologischen Logik würde ich sagen, ich habe mich als Kind ganz langsam aufgelöst. So langsam, dass ich das gar nicht bewusst mitbekommen habe. Mit wirklichem Geist geht jedoch jeder Geburtsakt, aber auch jedes Vergehen in meinem Bewusstsein immer blitzartig vonstatten. Gut, so kann man das sehen. Diese Erklärung mag für mein altes, junges Ich logisch erscheinen, aber nicht für mich. Die wirkliche Wirklichkeit ist für mich noch einmal ganz anders, als ich sie mir hier für mich selbst dargestellt habe. Aber wenn ich Wirklichkeit für mich selbst erklären soll, ist das so, wie wenn ich versuchen würde, einem frisch abgenabelten Baby die Relativitätstheorie zu erklären, die ich ja selbst noch nicht wirklich verstehe. In mir ist nun eine göttliche Kraft in Erscheinung getreten, eine Art spiritueller Führer, der mir meine geistigen Augen für die Wirklichkeit geöffnet hat und der mich auch weiter bis zur apodiktischen Wirklichkeit bekleiden wird. Ich werde noch erfahren, dass er mir wesentlich näher steht als mein physischer Körper und dass ich für mein Dasein auch viel mehr benötige als diesen Körper. Er ist mein Licht, mein Weg und all meine Wahrheiten und mein ganzes Leben. Ich werde ihm auf ewig dafür dankbar sein, weil er mir den Weg in mein wirkliches ewiges Leben, den Weg aus meinem sterblichen tierischen Dasein aufgezeigt hat. Jetzt muss ich diesen Weg nur noch zu gehen wagen. Ich will nun, wie er, nur noch ein Diener des Göttlichen und nicht dessen Verräter sein. So, das ist die wirkliche Bedeutung des Lernens aus dem Büchlein Ich bin Du Quadrat. Es ist vollbracht und alles Nötige zum wirklichen Studieren findest du in deinen geistigen Archiven. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen.